Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und mein Name ist immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 254. Der Monat August ist fast vorbei. Wir nehmen heute zum 30. August auf. Und das heißt, es gibt einen Depotrückblick, lieber Philipp. Und der Monat, er ging rasch nach unten, er ging rasch nach oben, wirklich durchwachsen. Und ich glaube, wir haben heute spannende Entwicklungen im Depot zu berichten. Oder Philipp, was sagst du?
Ja, ich bin schon wieder total überrascht, weil, wie du schon sagtest, am Anfang des Monats, oh Gott, alle singen am Atomschutzbunker, hurra, die Welt geht unter. Und jetzt sind wir ja schon wieder, ach Quatsch, das ist so, man sagt ja immer so, die Party, bevor es mal richtig nach unten geht, die geht ja immer weiter. Und ich stelle mir gerade so ein bisschen so vor, es ist morgens um 3:30, wir sind stockbesoffen in irgendeinem Club und ganz kurz ging beim DJ mal das Licht an. Und alle haben gedacht, hä? Was ist jetzt passiert? Und dann hat er nur gesagt, haha, ihr Idioten, weiter geht's. Und jetzt ist es so gefühlt schon 4 Uhr, Marcel. Und wir feiern weiter, was man natürlich auch hier an den Börsen sieht. Und ich bin total gespannt. Ich freue mich auch. Ich war gestern am Flughafen in Düsseldorf. Neben mir saß ein kompetenter Automobilmanager. Ich habe nicht herausgefunden, von welchem Konzern er war, aber er hat mir doch sehr viel über sein Geschäft in seinem Meeting erzählt. Also ich konnte einfach zuhören, es war nicht zu überhören. Und ein Takeaway, das ich hatte, ist, die Menschen haben keinen Bock, beim Auto hinten zu sitzen und sich entertainen zu lassen, sondern sie wollen lieber fahren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich sitze lieber hinten beim Auto als vorne. Deswegen vermute ich, war er nicht von einem sehr wirklichen innovativen Autokonzern. Aber ich bin gespannt. Vielleicht hat er recht. Vielleicht ist jetzt auch die Chance, die Old Economy im Automobilbereich noch zu kaufen. Aber es war dann doch sehr interessant. Aber ich bin froh, hier mein Top der Woche, Apple Noise Canceling Kopfhörer. Irgendwann wurde es mir dann doch zu viel. Und dann war mal wieder Ruhe im Karton und ich musste mich nicht mit Automobilen auseinandersetzen. Wie ist es denn bei dir? Ich kann es ja nur wieder sagen, leider auch wieder die zweite oder dritte Folge jetzt in Folge Remote. Nicht, dass du dich jetzt langsam daran gewöhnst. Du bist out of order. Du hast natürlich auch wieder zu viel Party gemacht auf Mallorca, war klar, und dich gleich mit einer Erkältung angesteckt.
Genau, das ist in etwa genau das, wie man es so beschreiben könnte. Es war halt leider Gottes so, dass man dann auch natürlich aufgrund der Klimaanlagen, ne, die das Ganze natürlich auch verstärken kann. Naja, jetzt
Ja,
sitze
die
ich hier,
macht man
habe ein
aus.
bisschen, ja,
Die macht man aus. Fertig.
wenn ich die überall ausmachen hätte können, ne?
Ich habe für dich ein Hack. Willst du ihn wissen?
Ja, immer
Wie
die Decke
du
drüber.
keine Erkältung kriegst. Pass auf. Du stellst auch im Auto, beim Autofahren, es klingt zwar komisch, aber stell die Temperaturdifferenz nur auf 6 Grad ein. Das heißt, sind draußen 32, fängst du an zu heizen. Ja?
Ja, deswegen war ich den
Versuch das
ganzen
mal in
Sommer,
Zukunft.
Philipp, ich war das ganze Jahr noch nicht krank. Im Sommer zum Beispiel auch nicht. Im Auto mache ich das genauso, wie du sagst. Also wirklich
Sehr
kaum
gut.
kühler, weil wenn es sich kalt anfühlt, ist schon mal nicht gut. Bin ja eh kein Freund von Kühle. Deswegen fahre ich ja regelmäßig auch ins Mittelmeer. Und ja, aber in so einem Hotel, in so einer Lobby oder irgendwo in einem Restaurant, ne, da hast du halt natürlich keinen Einfluss drauf. Und wenn du dann blöd sitzt dann, oder stehst in dem Moment, dann ist natürlich immer blöd und merkst es auch nicht immer gleich. Und woher die Viren auch immer kommen, das kann man eh nicht sehen. Und deswegen, was soll's? Jetzt sind wir halt leider nicht zusammen, was genau daran geschuldet ist. Und
Die kommen
wir,
von den Gläsern. Da gab es doch im Bierkönig
ja.
dieses Video hier, wo einfach nur zurückgekippt wird.
Ja, deswegen trinkt man dort aus Strohhalm, Philipp. Ja, du warst lange nicht mehr
Ja, ach
da.
so, nee.
Ja, offensichtlich. Na, da haben wir wieder was nachzuholen. Philipp, wir machen ja hier nicht alles umsonst, ne? Wir machen das kostenlos. Deswegen haben wir auch doch interessante Werbepartner mit dabei. Einer, der gleich jetzt hier folgt, ist Frank. Richtig?
Richtig, viel Spaß. Hallo liebe Zuhörer, hier ist Philipp von deinen Aktienbuddies und heute möchte ich dir eine wirklich tolle Möglichkeit vorstellen, wie du deinen Handyvertrag deutlich günstiger gestalten kannst, nämlich mit Frank, dem digitalen Mobilfunktarif, den du ganz einfach per App verwalten kannst. Stell dir vor, du könntest deinen kompletten Handyvertrag in nur 30 Minuten per App einrichten. Und das im besten D-Netz. Und genau das bietet dir Frank. Für nur 10 € im Monat bekommst du eine All-Net-Flat mit 12 GB Datenvolumen Und das Beste, es ist monatlich kündbar. Und weißt du, was Frank jetzt noch besser macht? Du kannst deinen Freunden und deiner Familie Frank empfehlen und beide profitieren davon. Mit Frank for Friends bekommt ihr für jede erfolgreiche Empfehlung zusätzlich 4 GB Datenvolumen und das dauerhaft. Ich selber bin Kunde bei Frank und bin begeistert von der Einfachheit und der Kostenersparnis. Es fühlt sich richtig gut an, nicht in einem überteuerten Vertrag festzustecken. Ob für dich selbst oder als Empfehlung für deine Lieben, Frank ist definitiv ein Blick wert. Und jetzt kommt der Clou. Nutze den Code AKTIENBUDDIES4, alles klein geschrieben, AKTIENBUDDIES 4 und sicher dir damit zusätzlich 4 GB Datenvolumen für deine neue Frankflat und das dauerhaft. Mehr Infos findest du natürlich in den Shownotes oder unter www.frank-mit-ae.de/AKTIENBUDDIES. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes. Ja, Marcel, was soll ich sagen? Du weißt selber, ich bin Kunde bei Frank und ich freue mich total über diese Partnerschaft, weil ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Einfach die App runtergeladen, angemeldet, zack, und sofort war die digitale SIM da. Kein Schnickschnack mehr. Ich fand's mega, coole Aktion. Du wirst ja auch bald noch zu Frank wechseln. Und jetzt starten wir natürlich traditionell mit den Quartalszahlen. Und ich hätte Geld wetten können und ich hätte viel Geld gewonnen, für welche zwei Unternehmen heute auf jeden Fall dabei sind.
Ja, das ist eigentlich einfach. Ich glaube, da hätte jeder gewonnen. Ne? Die Quoten wären schlecht gewesen, Philipp. CrowdStrike ist natürlich eins der Highlights diese Woche gewesen. Liegt natürlich auch daran, weil die Aktie natürlich im Fokus stand zuletzt nach dem ganzen ja, Drallara, was da eben passiert ist. Und ja, was soll man sagen? Bisher muss man, ist dieser ganze Skandal um den Ausfall der ja, Software nach dem Update oder nach dem missglückten Update von CrowdStrike nicht wirklich in den Zahlen wiederzufinden. Gewinnseitig hat man schön zulegen können, auch da also deutlich die Prognosen übertroffen. Auch im Umsatz konnte man fast die Milliarde erreichen im Quartal. Das sind 5,5 Millionen US-Dollar mehr als zuvor. Das heißt 32, also knapp 32% Wachstum umsatzseitig, 33% mehr Abo-Umsätze. Auch das ist sehr, sehr beachtlich. Die wiederkehrenden Umsätze wuchsen um weitere 32% an und das sind also jetzt schon knapp unter 4 Milliarden Dollar in einem Jahr, also auch das sehr, sehr stark. Die Barmittel gehen Richtung 4 Milliarden Dollar und auch die Umsatzprognose, ja, die wurde etwas reduziert, aber der Gewinn dafür deutlich angehoben, also zumindest auf Jahressicht. Und das ist doch eigentlich beachtlich und wirklich gut. Also kann man schon sagen, CrowdStrike kommt weiterhin gut durch die ganze Thematik.
Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe heute Morgen Mad Money gehört und da war George Kurtz, der CEO, im Interview bei Jim Cramer. Und er sagt, naja, bis jetzt sind auch keine Klagen eingegangen. Also er ist wirklich selber dran, mit Kunden zu telefonieren, zu erklären, was da passiert ist. Und er hat das Gefühl, er sagt, sie haben eine sehr gute Kundenbeziehung, dass sie dort gut wegkommen. Und sie haben auch große Deals auch geclosed in diesem Quartal. Deswegen, er sieht es eher als Bestätigung auch, dass es wichtig ist, sich auf den Kunden zu fokussieren. Und für mich persönlich, Marcel, ist das auch ein ganz klarer Indikator für die Überlegenheit dieses Produktes, weil du kannst nicht einfach so schnell wechseln. Und wir sprechen ja auch später, glaube ich, nochmal über Cyber Security, weil wir verzeichnen Rekordschäden durch Cyberangriffe in Deutschland alleine nur. Und ich bin gespannt, du darfst heute wieder eine dreistellige Milliardenzahl schätzen, die
Ja.
nur passiert ist in Deutschland, was das für Schäden sind. Unfassbar. Und deswegen, ich bleibe investiert und der Aktie hat es gar nicht so einen großen Abriss mehr getan diesen Monat, um das mal vorwegzunehmen. Ich persönlich denke, dass CrowdStrike heute nochmal ganz vorne mit dabei ist in meiner Depotentwicklung. Du bist weiterhin auch investiert, richtig?
Genau, ich war es und bin Anfang des Monats, das wäre jetzt ja schon mal ein kleiner Griff in die Zukunft für den heutigen Depot-Rückblick. Ich bin, habe nachgelegt, Anfang des Monats, Anfang August, nachdem das eben passiert ist, habe ich doch recht schnell dann ja, die Chance genutzt und direkt nochmal eine zweite Position, also sprich eine,
Perfekt.
ja, eine Nach einen Nachkauf getätigt. Ne?
By the dip.
Ja, in dem Falle schon, weil, wie gesagt, ich bin auch völlig deiner Meinung, dieses Unternehmen ist auch schwer zu ersetzen. Man sieht diesen Burggraben regelrecht auch in den Zahlen, die immer wiederkehren. Und auch bei den anderen Cybersecurity-Unternehmen sieht man zwar Wachstum, aber hier und da auch wirklich, na, ich sag mal, geringeres Wachstum, deutlich geringeres. Und das ist eben so der Unterschied auch vielleicht, den man hier auch durchaus erkennen kann. Ja, alle Augen waren drauf gerichtet. Es ist das Highlight der gesamten Börse, muss man sagen, diese Woche. Und das waren die Zahlen von Nvidia. Ganz klar. Und Philipp, die Erwartungen waren ja schon hoch, also seitens des Unternehmens hat man ja schon den Ausblick erhöht gehabt im letzten Quartal. Dann hat man ja, ich sag mal, auch zwischenzeitlich natürlich immer gute, ich sag mal, Analysten-Supports nochmal bekommen. Ja, da ging es nochmal hoch mit den Erwartungen. Und diese wurden trotzdem wieder geschlagen, Philipp. Man konnte also auch hier wieder gewinnseitig um 4 Dollar Cent die Aktie überbieten, was sehr, sehr stark war. Man konnte 1,3 Milliarden mehr Umsatz machen als erwartet. Man hat den Umsatz von 30 Milliarden Dollar in dem Quartal erreicht. Nur mal so zum Vergleich: Vor 2 Jahren waren 30 Milliarden Dollar der Umsatz des gesamten Jahres. Also, das ist wirklich schon auch mal, ich sag mal, zur Einordnung vielleicht nochmal bildlich zu sehen, wie rasant dieses Unternehmen wächst. 122% Umsatzwachstum bedeutet es. Und es war natürlich wieder ein Rekordquartal auf nahezu allen Ebenen. Und auch der Ausblick konnte ja nur positiv überraschen. Auch da konnte man den Ausblick erhöhen. Rechenzentren mit 26,3 Milliarden Dollar, natürlich das Zugpferd schlechthin. 25,08 wurden erwartet. Also auch da eben die wirkliche Überperformance. Die Bruttomarge bei 75,7% ist zwar etwas geringer als zuletzt, aber immer noch sehr hoch, was natürlich damit zusammenhängt, dass die Einführung von Blackwell einen zweiten Anlauf benötigte. Und naja, der CEO sagte es, Jensen Huang, die Nachfrage nach Hopper ist weiterhin stark. Und die Vorfreude auf Blackwell ist unglaublich. Und so ja, verlautbarte er es in seiner Erklärung. 50 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm gibt es ebenfalls dazu. Also 30 Milliarden hatte man etwa jetzt ja, an Cashflow. Und da konnte man durchaus, ja, ich sag mal, relativ einfach die 50 Milliarden auch verkünden. Da gibt es eigentlich wenig zu meckern. Auch wenn man die zweiten und dritten Ebenen davon mal mitnimmt, ist es schon wirklich beachtlich, was dieses Unternehmen so mitbringt an wirklich hervorragenden Zahlen. Auch alle Kennzahlen wurden übertroffen. Der Free Cashflow war ein tickend unter dem, was ja erwartet wurde. Aber ansonsten wirklich alles insgesamt sehr, sehr stark. Und wenn man bedenkt, dass dann Hopper ja weiterläuft und Blackwell kommt dann noch hinzu, dann ist das natürlich nochmal etwas, was das Ganze in der Dynamik nochmal unterstreichen wird. Also hier wird es nochmal einen deutlichen Anzug geben. Ist ja nicht so, dass Blackwell direkt Hopper ersetzt, sondern es ist so, dass es parallel läuft und Blackwell da natürlich noch viel, viel effizienter und natürlich auch wieder teurer läuft. Und man sieht es auch, obwohl es eben Probleme mit der Markteinführung gab, die auch nur ein einmaliges Problem waren, gibt es keine Konkurrenten. Es gibt de facto keinen Wettbewerb für diese Blackwell-Geschichten, weshalb einfach der Markt dann ein Quartal später wartet und dann eben bezahlt. Und deswegen ist das hier wirklich auch nur halb so wild. Es gibt wenig, was man jetzt so ein bisschen ja, gegenhalten kann. Und ich glaube, dass wir hier weiterhin ein sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell mit spannenden Wachstumsraten und spannenden Performances sehen werden. Ich bleibe investiert, werde auch keine einzige Aktie verkaufen. Versprochen.
Ich bin total gespannt, ob wir denn sehen werden. Also, ich finde ja ein bisschen lächerlich, 50 Millionen Milliarden Aktienrückkaufprogramm bei der Bewertung.
Ja, ist
Ach,
nichts.
das ist
Ja.
ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und also, wenn du 50 Milliarden zu viel rumliegen hast, war es nicht so, dass dieses Blackwell-Ding jetzt zu verspätet kommt?
Ja, das hatte ich ja gerade gesagt. Ja, genau. Habe ich ja gerade
Und
erzählt. Liegt.
warum nimmt man nicht die 50 Milliarden und investiert es so, dass es schnell früher zu Blackwell kommt?
Das
Also,
ist
wo ist das
tatsächlich,
Problem, dass
es
Blackwell
gibt kein
später kommt?
Problem. Es gab ein Problem. Diese Produktverzögerung war nach Aussagen von TSMC, gab es eben jetzt neue Belichtungsmasken, also sprich, wo das dann hergestellt wird, designt wird. Und die wurden schon ein paar generiert. Ein paar hergestellt und jetzt hat man das quasi nochmal angepasst, weil es aber einen kleinen Fehler gab bei der, ja, bei dem, ja, beim Erarbeiten, ne, beim Design. Das hat man jetzt quasi korrigiert und jetzt wird das quasi hochgefahren bei TSMC und das dauert natürlich ein Stück weit. Du kannst natürlich jetzt nicht für TSMC ein neues Werk bauen und da noch eine zweite Hütte für Blackwell daneben setzen für die 15 Milliarden. Das wird auch nicht innerhalb von einem Quartal passieren. Insofern es passiert alles so schnell, wie es jetzt eben passieren kann und man kann mit den 50 Milliarden und das ist eigentlich die Begründung für diese 15 Milliarden ist, dass Huang gerne die Aktionäre ein bisschen teilhaben möchte an dem Erfolg und dahingehend ein Aktienrückkaufprogramm. Bevorzugt zu natürlich einer Dividende, die jetzt für den an sich ja trotzdem noch zyklischer, was es ist, natürlich nicht ganz so ja, praktisch ist, die jetzt auszuschütten. Ne? Deswegen, und es ist ja auch nicht auf einmal 15 Milliarden, ne? Es wird dann nicht alles in einem Quartal gekauft, sondern meistens ja auch gestückelt über die Monate bis hin natürlich auch zu Jahre hinweg. Also ja, Tropfen auf dem heißen
Bin
Stein, wenn
gespannt.
wir die Gesamtbewertung Ja, aber es ist natürlich etwas, was natürlich trotzdem den Kurs stabilisiert, natürlich dann auch die Quartalszahlen dann das nächste Mal wieder ein bisschen verbessert oder begünstigt im Effekt. Ne? Das ist ja auch
Ich
nicht ganz zu unterschätzen.
glaube, da brauche ich jetzt erstmal auf diese Nachricht einen super Drink.
Jetzt haben wir ein kleines Gesundheitsfeature in unserem Podcast und ich möchte mit dir über etwas sprechen, das ich selber persönlich getestet habe, Biogena One. Das ist nämlich der Green Drink der nächsten Generation. Stell dir vor, du könntest deine tägliche Dosis Vitamine und Mineralstoffe ganz einfach trinken, anstatt Unmengen an Kapseln zu schlucken. Persönlich habe ich darauf gar keinen Bock. Ich habe Biogena One ausprobiert und fühle mich seitdem spürbar fitter und energiegeladener. Das hilft mir natürlich auch aktuell durch die schlaflosen Nächte als junger Papa zu kommen. Dieser All-in-One Premium Drink ist mehr als nur ein Vitaminshake. Er ist meine tägliche kleine, gesunde Auszeit in nur einem Stick. Mit 99 hochwertigen Zutaten, darunter 13 Vitaminen wie Vitamin D, 11 Mineralstoffen, 49 Pflanzenstoffen und sogar Pro- und Präbiotika, bietet er alles, was mein Körper braucht, um aktiv und gesund zu bleiben. Und jetzt das Beste für dich. Mit dem Code Aktienbuddies25 erhältst du 25% Rabatt auf deine erste Bestellung. Besuch auch gerne mal die Webseite www.biogena-one.com, um mehr zu erfahren und deine Gesundheit auf das nächste Level zu heben. Verpass nicht die Chance, die beste Version von dir selbst zu werden. Ich persönlich starte mit Biogena One optimal in den Tag. Es ist schnell, einfach und wirklich lecker. Warum also warten? Starte heute und fühl den Unterschied, so wie ich es getan habe.
So, Marcel, jetzt bin ich auch dank dieses Supergetränks wieder fit und wir haben eine Hörerfrage bekommen und ihr könnt uns ja ganz einfach auf Instagram erreichen und da könnt ihr uns bombardieren mit Fragen und meistens die richtig guten passen und schaffen es dann natürlich auch hier in dem Podcast. Wenn sie nicht dabei sind, dann beantworten wir sie euch trotzdem auf Instagram. Und da hat jemand geschrieben: Servus zusammen. Im letzten Podcast habt ihr erwähnt, dass ihr auf ein Signal bei Royalty Pharma wartet. Ich habe das Unternehmen ebenfalls in meinem Depot und bereits zwei Drittel meiner Position aufgebaut. Nun überlege ich, ob es angesichts der sinkenden Zinsen sinnvoll wäre, die Position vollständig aufzustocken. Basierend auf der Annahme, dass dies zu verstärkten Investitionen in die Medikamentenentwicklung führen könnte. In diesem Zusammenhang wäre ich jedoch sehr an eurem Signal interessiert. Wie
Ja.
findest du, also ich finde die Frage sehr cool. Also mein Take dazu, lieber Michael, du hast ja eigentlich die Antwort schon selber gegeben und ich gehe da voll mit bei dem Ganzen, was er sagt und glaube, wenn man damit leben kann, dass vielleicht es auch noch ein bisschen dauert, bis der Kurs in Gang kommt, könnte man hier aktuell eigentlich auf Basis der Bewertung, und schauen wir uns die mal an, KGV 7,38, dazu gibt es 2,88% Dividendenrendite. Das Unternehmen, ja, Marcel, und jetzt halte ich mal fest, oder du sitzt ja schon, soll nächstes Jahr beim Umsatz um 6,62% und beim Gewinn um 11,16% wachsen. Das heißt, wir gehen runter auf ein KGV von unter 7. Und eigentlich sind das ja auch No-Gos für uns, dass wir sagen, Unternehmen, die so bewertet sind, kein funktionierendes Geschäftsmodell haben. Das sind Red Flags, da investieren wir nicht. Aber ja, ich sehe hier keine Red Flag. Ich sehe hier auch ein Geschäftsmodell, was funktioniert. Wir werden mehr Menschen auf der Welt. Es gibt mehr und mehr Ableger von verschiedenen Krankheiten, die es gilt zu bekämpfen. Und Royalty Pharma ist für mich der aktiv gemanagte Fonds für Medikamente, bei dem ich keine Gebühren zahle, sondern nur einmal die meines Brokers. Und deswegen, ich kann voll und ganz den Gedankengang verstehen und muss dir auch ehrlich sagen, wir sind in der Nähe von einem 52-Wochen-Tief. Wir sind aber auch in der Nähe von einem 5-Jahrestief. Und deswegen, irgendwann ist der Boden erreicht. Natürlich kann die Aktie auch nochmal um 50% fallen, siehe Deutsche Bank. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Aktie bei so einer Bewertung auch, also bei so einem KGV, bei den Wachstumsaussichten, ich persönlich finde, die Aktie ist einfach viel zu günstig. Wie siehst du das?
Ja, also fundamental gehe ich mit, auch natürlich vom Geschäftsmodell. Da sehe ich auch, es ist wirklich de facto keine Red Flag. Wirklich ein tolles und auch spannendes Geschäftsmodell. Und auch im Investment, ich sag mal, in der These ist es auch so, dass letzten Endes immer mehr Kapital benötigt wird für mehr Forschungsansätze. Mehr Unternehmen werden forschen und es gibt viele Krankheiten, die besiegt werden müssen. Und da gibt es sicherlich auch einiges an Kapitalbedarf, wofür dann Royalty Pharma auch mithelfen kann. Wenn es um den Zeitpunkt geht, also bei allem anderen bin ich bei dir. Beim Zeitpunkt würde ich sagen, abwarten. Jetzt ist gerade eh ein relativ, naja, ich sag mal, ein relativ starker Widerstand vor der Aktie bei 29,5 Dollar. Ist schon einiges an Verkäufen wieder reingekommen. Wenn die 29,5 nachhaltig überwunden wird, könnte man dann, lieber Michael, natürlich auch die dritte Position dann aufsetzen, sprich die Position vervollständigen. Oder, und das fände ich noch sinniger, abwarten, bis die 31,6 Dollar fällt. Das heißt, wenn da der Preis über diese Grenze geht und dort auch nachhaltig sich festsetzt und nicht wieder nach unten läuft, dann ist das auch ein guter Kaufpunkt. Warum ist das so? Jetzt könnte man ja sagen, das sind ja dann knapp 2 Dollar Unterschied nochmal. Warum soll ich denn teurer einkaufen als unten? Ist halt eine reine Zeitpunktbetrachtung. Ne? Wenn man jetzt sagt, ich will die 2 Dollar auf jeden Fall sparen, dann kann ich jetzt reingehen. Muss aber damit rechnen, dass diese Aktie auch noch gute Monate hinweg seitwärts laufen kann und das Geld an anderer Stelle vielleicht besser aufgehoben wäre. Daher wäre es vielleicht, also wenn man das Timing setzen möchte oder auch da einen Wert drauf legt, wäre für mich die 31,60 sinnvoller. Oder halt der Sparplan einfach laufen lassen, ne? Für die, die jetzt noch gar nicht investiert sind, also mal abgesehen von Michael, gibt es ja auch viele, die da überhaupt Interesse haben, die Aktie zu kaufen. Die 26 Dollar haben bisher immer ganz gut gehalten zuletzt. Das scheint auch eine gute Bodenbildung zu sein. Aber wie gesagt, beim Zeitpunkt würde ich entweder auf die 26 nochmal warten oder eben auf den Ausbruch von zumindest den 29,50 oder dann später die 31,60. Dann ist zumindest der Trend gebrochen, die Seitwärtsphase, und dann ist der Aufwärtstrend womöglich eingeläutet und dann muss das Geld nicht lange an einem Punkt versauern.
Man kriegt ja auch noch 2,88% Dividende. Ist ja, die Zinsen werden gesenkt. Also ich glaube auch, dass solche Unternehmen dann wirklich davon profitieren werden.
Wir haben ein ETF und zwar einen, der aus der Community kam, und zwar ein Private Equity ETF. Ja,
Ja,
Philipp, und
sehr
das fand ich
lecker.
mal interessant, weil wir haben ja immer mal über KKR gesprochen und EQT und so weiter und so fort. Und nun gab es einen Einwand, der sagte: Mensch, guck doch mal, hier gibt es auch einen Private Equity ETF mit den, ja, ich sag mal, den größten Unternehmen, die eben genau in dem Geschäft tätig sind. Und fand ich erstmal ganz spannend, dachte mir, ich schaue mir den mal an. Das ist der iShares Listed Private Equity, der da in 5 Jahren auch 90% gemacht hat, was durchaus attraktiv ist, wie ich finde. Auch mit wirklich namhaften Unternehmen in den Top 10, die wir auch, ich sag mal, alle mal irgendwo gehört haben. Und ich kann mal die ersten paar nennen, also 3i Group, ne, da hast du auch schon mal mitgebracht, glaube ich, im Rahmen unseres Podcasts, auch schon eine Weile her. Brookfield ist mit dabei, Blackstone natürlich, KKR, Partners Group. Dann haben wir natürlich auch Brookfield Asset Management, Apollo Global Management, Ares Capital und so weiter und so fort. Finde ich eine schöne Einsendung. Also wer sich da jetzt nicht fokussieren möchte, sondern eher so wirklich breit gestreut in diesem Private Equity Land sich befinden möchte, dann einfach die Variante nehmen. Finde ich gut.
Ich finde den ETF, muss ich dir ehrlich sagen, nicht so spannend.
Okay.
Liegt
Spannend.
daran, der schlägt nicht wirklich den Markt. Also ich glaube, wenn man hier vor einem Jahr eingestiegen wäre, Hut ab, Chapeau, ja, der hat einfach mal 2023 34,15% gemacht oder auch 2021 52,6%, aber hat zum Beispiel 2022 24,3% gemacht. Also hier haut es dann natürlich auch nochmal immer richtig rein. Und wenn ich das dann vergleiche, 5 Jahressicht der MSCI World 85,7%, 90,11% der PE ETF. Oh, nee, ich glaube, da würde ich mir eher einen Stock rauspicken aus diesem ETF, aber man kann meines Erachtens nach Branchen-ETFs immer hervorragend nehmen, um mal zu gucken, was gibt es denn in dieser Branche eigentlich auch für Unternehmen, die ich vielleicht noch gar nicht so betrachtet habe. Aber ich sehe hier keine signifikante Outperformance. Was vielleicht noch ganz schön ist, er zahlt auch eine Dividende, ja, auch gar nicht so wenig, also knapp über 3%. Auch das Wachstum ist nicht schlecht, aber nee, nee, also für mich persönlich wäre es nichts, weil auch die Top 10 fast 60% hier ausmachen. Ja, es ist, nee, da bin ich zu sehr Stockpicker.
Ja,
Und
ich
bin
ja
ja auch bei
sowieso,
BAM
klar.
investiert, ja,
Ja,
also.
Klar, wenn es darum geht, aber es ging ja darum, wenn einer, sagen wir mal, Private Equity jetzt sich nicht entscheiden könnte zwischen mehreren oder so, ne, oder vielleicht dann von allem ein bisschen mitmachen möchte, dann ist es vielleicht etwas, was man nehmen kann, wenn man da eine Vorliebe für hat, ne? Also für mich natürlich auch nicht, bin ja eh kein ETF-Anleger, insofern bin ich da eh raus. Aber genau dafür zum Inspirieren ist ja sowas immer gut gedacht und geeignet.
Jetzt habe ich mal ein paar Fragen an dich, ja? Bist
Okay.
du eher Team Snickers oder Team KitKat?
Ist das denn wirklich so vergleichbar?
Nein.
Ich esse
Oder
aber gerne alles.
magst du Smarties?
Ja.
Magst du
Klar.
Nescafé Dolce Gusto, also die Getränke?
Nee, aber ein Espresso dann eher, ne?
Nespresso, genau.
Ja.
Wäschst du dich mit Garnier-Produkten?
Nee, auch nicht. Nee, das wiederum
Trinkst
nicht.
du manchmal Nestea?
Nee, auch nicht.
Auch nicht.
Aber
Dann isst du auf jeden Fall Purina, Hunde und Katzenfutter.
das liebe ich. Ja, das
Sehr
täglich,
gut.
abends, früh, Mittag, also wirklich alles.
Das sind alles Marken von Nestlé. Und ich finde, es war eigentlich gar nicht groß in den Medien zu hören, aber der Nestlé-Chef Marc Schneider ist zurückgetreten. Und wir erinnern uns, Marc Schneider war früher der CEO von Fresenius. Und jetzt tritt er zurück. Auch scheint es so, dass es doch sehr viel Druck auf ihn gibt, dass er es einfach nicht schafft, Mehrwert für die Anteilseigner zu schaffen. Er hat ja den Konzern angefangen, radikal umzubauen und profitable Geschäftsbereiche weg und hier health und hier gesund und hier alles pipapo. Und es ist aber so, den Schweizern geht es nicht schnell genug. Schade. Er hat ja auch schon gezeigt, dass er das kann bei Fresenius. Aber auch so ein bisschen, wie man hinter den Kulissen hört, ist die Zeit der Experimente bei Nestlé jetzt vorbei. Nämlich der aktuelle Chef vom Lateinamerika-Geschäft wird der neue CEO werden. Und er beginnt morgen, ist glaube ich der 1. September, oder?
Fast, ja.
Ja,
Also,
oder übermorgen.
nächste Woche beginnt er seinen neuen Job.
Nächste
Ja.
Woche, da kann er sich bestimmt jetzt nochmal ausruhen, das Wochenende. Er ist seit über 20 Jahren im Unternehmen tätig und kennt natürlich dann auch Nestlé von der Pike auf. Ich bin gespannt, ob es der Aktie jetzt den nötigen Kick geben wird. Natürlich muss man auch sagen, mit Nestlé da mit der Aktie den Markt zuschlagen, das ist brutal schwer, weil dieses Unternehmen ist natürlich, weil sie so groß aufgestellt sind, konjunkturabhängig. Und machen wir uns nichts vor. Man gibt zwar alles für sein Tier, aber wenn das Geld knapp ist, dann muss es halt auch mal das Dosenfutter vom Discounter sein und nicht das teure Premiumfutter. Also irgendwann sparen auch die Menschen da. Und ja, bin gespannt, ob das jetzt vielleicht eine Chance ist, sogar bei Nestlé einzusteigen. Die Aktie in 5 Jahren minus 3%, also außer Spesen. Nichts gewesen, muss man hier tatsächlich sagen. Ein bisschen Dividende gab es, aber auch die hat jetzt nicht signifikant den Kurs nach oben gepusht. Für mich ist diese Aktie immer noch kein Investment, aber als größter Lebensmittelhersteller der Welt, finde ich, haben sie doch hier eine Erwähnung im Podcast verdient.
Ja, absolut. Zwei Sachen dazu. Also erstens, was ich von Nestlé tatsächlich konsumiere. Ich habe jetzt eine Weile überlegt, was hättest
Maggi.
du sagen können, wo ich sage, ja, das kaufe ich tatsächlich auch. Von Starbucks, die Getränke, die Kalt-Kaffee-Getränke, die immer in jedem
Kaufst du
Laden
da die
stehen.
Marke? Kaufst du da die Marke?
Starbucks. Unter anderem, wenn die im Angebot sind, kaufe ich da die Starbucks, ja. Weil die nicht von Starbucks sind. Es sind tatsächlich von Nestlé, weil denken ja viele, es ist Starbucks, ne, dass du davon profitierst, aber es ist ja Nestlé. Und ist mir jetzt so eingefallen, weil ich das immer ganz lecker finde. Und natürlich nur im Angebot, weil sonst habe ich da auch keine 2,50 € übrig. Ja, und das wesentlich Wichtigere natürlich für die Aktie, ich glaube, dass dieser CEO-Wechsel für den nächsten CEO, also sprich für Laurent Frisch, doch sehr glücklich ist, weil nämlich die Aktie rein technisch so schön konsolidiert ist auf diese 85 Schweizer Franken, wo einfach das alte Hoch war von 2017, was ich sag mal so das Big Picture aus dem letzten großen Allzeithoch auch ich sag mal ja darstellt. Eine schöne Unterstützung. Das heißt, er hat es eigentlich, wenn er nicht allzu viel falsch macht, relativ leicht hier wieder Mehrwert für die Aktionäre zu erzielen, ohne wirklich was zu machen. Und dafür braucht es wirklich bloß ganz leichte Hebel, die er da in Gang setzt. Ich glaube, es ist eine dankbare Übernahme für ihn und wird auch die Spekulation aufmachen, dass die Aktie diese $100 100 Dollar, sage ich schon, 100 Schweizer Franken dieses Jahr noch erreichen wird und damit den Trend bricht. Ne? Also sprich, dann im nächsten Jahr wird es dann weitergehen, aber wir machen ja unsere Spekulationen für das Jahr immer nur bis Ende des Kalenderjahres. Ne? Deswegen meine Spekulation diese Woche, die wird die Nestlé noch über 100 Schweizer Franken notieren am Ende des Jahres.
Dann werden wir das jetzt sofort hier auch mit aufschreiben.
Sehr gut.
Und dann
In der
da ist es 254 Marcel Nestlé wird Ende 2024 über 100
Schweizer Franken stehen.
CFH oder CHF? CHF,
CHF.
ne? Stehen. Okidoki.
Sehr gut. Dann gab es noch eine Einsendung, auch aus der Community. Die liebe Patricia hat geschrieben und hat gefragt: Mensch, Leute, wie sieht es denn aus mit eurer Einschätzung zu Ulta Beauty? Und Ulta Beauty ist ja das Unternehmen, welches wir letzte Woche schon mal kurz besprochen haben, also zumindest nicht inhaltlich, sondern im Rahmen des Neukaufs von Warren Buffett, der natürlich hier eine erste Position gesetzt hat. Und Ulta Beauty ist ja wirklich, wie der Name schon sagt, ein Kosmetik und natürlich auch alles, was so diese, ja, ich sag mal, Drogeriegeschichte darstellt. Sie haben einen florierenden Online-Shop und sie haben auch stationäre Läden. Das heißt, man kann also auch in den Ulta Beauty Shop reingehen und dann dort eben bestimmte Aktionen wahrnehmen, Sachen kaufen, vom Parfum über Cremes, Kosmetik generell. Also wirklich das ganze breite Feld, was ja, da eben zu erwarten ist auch, ne? Jetzt bin ich auch gespannt, Philipp, gerade auch bewertungsseitig, was du zu dieser Aktie sagst.
Also die Aktie fundamental sieht echt günstig aus, ja. Das KGV für nächstes Jahr bei 14, Umsatz soll um 7% zulegen. Dann haben wir noch Financial Engineering, Earnings per Share, nämlich 15% soll dieser zulegen. Die Margen sind auch in Ordnung. Die Eigenkapitalrendite ist brutal stark. Nichtsdestotrotz, Marcel, I can't feel it. I can't see it. I can't touch it. Und ich kenne niemanden, der diese Produkte kennt. Und du weißt es selber, ich bin eine Straßenkatze. Ich habe immer keine Ahnung, was um mich herum passiert. Es ist auch nicht in meinem Kompetenzzirkel. Die einzige Creme, die ich benutze, ist vielleicht die Nuss-Nougat-Creme von Nutella. Und deswegen für mich hier kein. Ich sehe den Burggraben nicht. Ich sehe es nicht. Ich fühle es nicht. Ja, du weißt selber, ich bin bei LVMH mit Sephora mit dabei. Freue ich mich, weil ich glaube, Luxus ist immer noch super. Eine L'Oréal finde ich auch noch spannend. Aber so eine Ulta Beauty, die gibt noch nicht mal eine Dividende, dass ich hier irgendwie was habe, außer die Hoffnung, dass der Kurs immer weiter steigt oder halt auch nicht. Und no, no, for me, it's nothing, but who knows? Ich bin gespannt, was du sagst. Ist es für dich jetzt aufgrund Charttechnik, weil fundamental mega, aber es könnte natürlich hier auch eine Bear Trap, eine Value Trap sein. Oh, aber natürlich kann man auch sagen, oh, Warren Buffett, der wird sich nicht, der, aber vielleicht kennt er die Produkte besser als ich. Ich glaube nicht, und das wird meine Spekulation, dass Ulta Beauty wird nicht besser laufen bis Ende des Jahres als die Aktie von Union Pacific. Nein, Spaß beiseite, L'Oréal.
Da waren ja Äpfel und Birnen mal kurz dabei, ne?
Genau,
Nicht
nein, also
schlecht.
ich, aber das ist auch nur vom Gefühl her, ja. Also ich kann dir jetzt auch nicht sagen, warum ich jetzt L'Oréal gewählt habe, aber ja, ich mach's
Ja,
mal so.
also L'Oréal wäre natürlich ein rein von den Produkten für uns jetzt Europäer natürlich greifbarer, als es bei Ulta Beauty ist, aber neben den Punkten, die du schon gesagt hast, also für mich auch null greifbar, hat natürlich Ulta Beauty das Problem, dass sie genauso wie alle anderen Kosmetikhersteller und all diese, die in diesem Produktraum tätig sind, gerade richtig federn lassen müssen. Also neben Estée Lauder, was jetzt so der Extremfall ist, haben wir natürlich noch viele andere in dem Segment, die gerade so ein bisschen die Schwäche des Konsumenten abbekommen. Und das ist eben auch hier der Fall, weshalb ja vielleicht auch Warren Buffett die Chance hier genutzt hat, um einzusteigen, weil natürlich fundamental, du hast es gesagt, ist die Aktie günstig. Wenn man jetzt die Produkte kennen würde und sich damit identifizieren kann und auch vorstellen könnte, dass es einfach weiter wächst, auch wenn mir hier der Burggraben für mich nicht erkenntlich ist, was aber auch daran liegt, dass ich eben auch nicht die Produkte großartig nutze, also glaube ich, muss ich sagen, ist die Aktie nochmal jetzt unter Druck geraten, nachdem die Quartalszahlen gestern Abend am 29. August nicht wirklich berauschend waren. Also da hat man gewinnseitig auch wieder ein paar Dollar Cent verfehlen müssen. Auch im Umsatz lag man etwas unter den Erwartungen. Mit 4% Wachstum ist man jetzt auch nicht gerade vorn mit dabei. Natürlich ist man da trotzdem noch das Sportliche unter den in dem Segment tätigen, keine Frage. Aber es ist jetzt nicht gerade die auftreibende Dynamik, die das Unternehmen hier weiter ja auch kurzzeitig befeuern könnte. Deswegen sehe ich hier auf die nächsten Monate eigentlich wenig zu holen. Klar kann es mal ein Stück nach oben gehen wieder, ne? Das ist ja auch immer ganz normal, aber so einen richtigen, ja, so ein Signal, dass es dass der Trend fortgesetzt wird, dieser langfristige Aufwärtstrend, der ja wirklich da ist, das sehe ich hier noch nicht. Da wäre wahrscheinlich die Besserung in den Geschäftszahlen zu erwarten und dann kann man da bestimmt eher reingehen. Also nur reingehen, wenn man wirklich überzeugt ist von den Produkten und den Burggraben erkennt, sollte es überhaupt einen geben.
Aber das Schöne ist ja, wir sind ja hier ein Schwarm voller Investoren. Und
Absolut.
wenn ihr Lust habt, Patricia, zu antworten, warum man in dieses Unternehmen auch investieren sollte, schaut mal in die Shownotes, da gibt es den Link zu unserem YouTube-Kanal. Und da könnt ihr wild über Ulta Beauty auch diskutieren. Wir haben eine Frage bekommen. Uiuiui, die ist aber ziemlich lang.
Ich würde es mal zusammenfassen, wenn du
Bitte.
möchtest. Genau, also der Sepp, der fragt uns, Mensch, also er ist ja öfter mal mit bei uns hier, ne, in der Community und fragt immer mal so Sachen rein. Und das finde ich immer schön, weil es auch wirklich grundsolide, wichtige Fragen sind. Und er hat vier Positionen, wo er aktuell minus 20 bis minus 30% ja, in den Nassen sitzt. Das sind vier, die würde ich jetzt mal nennen: Stowe, Gesco, Funkwerk und die T. Rowe Price Group. Und jetzt geht es darum, er möchte, also wie soll er mit diesen Verlusten umgehen? Ne? Also auf der einen Seite fragt er uns auch, wie wir mit Buchverlusten umgehen, wenn oder wann wir denn nachkaufen, beziehungsweise verkaufen wir oder halten wir einfach stumpf, auch wenn es eben ins satte Minus rutscht. Und bevor wir auf diese Unternehmen, die er genannt hatte, eingehen, würde ich von dir, lieber Philipp, erstmal wissen wollen, wie du mit Buchverlusten umgehst. Ich weiß ja, dass du gar nicht so große tiefe Punkte hast. Es gibt immer ein paar Unternehmen, die du da im Prinzip weglässt oder wieder auch mal verkaufst, ne, wenn du nicht richtig überzeugt bist.
Genau, also
Und ja.
es war ein langer Weg zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt bin, wo ich wirklich sagen muss, Buchverluste sind mir eigentlich total egal. Ich habe jetzt mein Depot so aufgebaut und das ist etwas, was für mich jetzt auch so ein Punkt ist, den ich mich frage, wenn ich mir ein Unternehmen angucke. Wenn ich dieses Unternehmen kaufe in mein Depot, bin ich dann in der Lage, die nächsten 30 Tage bis zum nächsten Depotrückblick wieder nicht reinzuschauen? Ja? Und das ist mich eigentlich das, egal was ist, also ich würde meine Investmentthese vielleicht in Frage stellen, wenn ich in den Nachrichten lese, dass dieses Unternehmen eine mega Short-Attacke hat oder kurz vor der Insolvenz steht. Also dieses Wohlfühlen mit einem Investment, das ist brutal wichtig, das habe ich auch hier durch diesen Podcast, das ist ja hier wie eine Selbsthilfegruppe, habe ich auch wirklich gelernt zu lieben und auch zu schätzen. Ich kann wirklich sagen, egal welches Unternehmen, Beispiel, du weißt es selber, wir haben im Video, wir können es jetzt mal vorwegnehmen, ich habe Nemetschek gekauft und ich habe nach dem Kauf nie wieder geschaut, wie es der Aktie geht und war heute Morgen total überrascht oder eben gerade im Bereich der Vorbereitung, dass die Aktie hier schon 8% im Plus ist. Wäre ich jetzt 8% im Minus, so be it. Ja? Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Ich glaube, ein Indikator davon, wenn man so ein bisschen anfängt, zittrige Hände zu bekommen, wenn man einen Buchverlust hat, dann heißt es ja eigentlich nur, man hat die falsche Aktie gekauft. Wenn sich an der Investmentthese und an den Aussichten nichts geändert hat, weil dann ist ja etwas wie, als wenn ich was mit einem Rabatt kaufe. Und jetzt. Wir haben es jetzt wieder als bestes Beispiel, dein Starbucks-Kaffee. Ja, der kostet 2,50 und dann ist er auf einmal im Angebot für 2 Euro. Dann würdest du doch dich nicht, dann würdest du doch sagen, ja, jetzt kaufe ich auf jeden Fall. Weil das Ding ist ja, es schmeckt mir immer noch gut. Das ist die Investmentthese. Jetzt habe ich hier einen Rabatt. Also kaufe ich eigentlich nach, wenn ich kann. Und was ich ganz interessant finde, ist, wir haben ja hier seine Position. Jetzt würde ich noch mal ganz kurz die Brücke auch dazu schlagen. Also er sagt, Ich plane einen Nachkauf bei der Sto, bei Gesco und bei Funkwerk, aber T. Rowe Price will ich loswerden. Also, das zeigt ja, T. Rowe Price ist vielleicht etwas, was gar nicht in seinen Circle of Competence passt, wo man dann sagen muss, da bin ich knallhart. Also, da sage ich dann auch, okay, schön mit Ö. Für mich zum Beispiel wäre es total anders. Ich kann mit einer Sto, Gesco, okay, Versicherer, aber auch mit einer Funkwerk. Keine Ahnung, ich sehe Funken einmal im Jahr zu Silvester, wo es ein bisschen Knaller gibt, kann ich gar nichts anfangen. Ich würde eher vielleicht überlegen, bei einer T. Rowe Price dann nochmal nachzukaufen, weil ich glaube, Big Money ist halt immer noch wichtig. Ja, und die andere Frage, wann kaufen wir nach? Da ist es tatsächlich so, ich finde persönlich, dass Aktien dann immer ganz interessant werden, wenn sie wirklich so einen kleinen Rabatt kriegen, so von 15, 20%, wenn sich an meiner Investmentthese nichts ändert, dann würde ich hier nochmal überlegen, auch nachzukaufen. Wir nehmen es auch nochmal mit. Nächste Woche machen wir ja auch ein Video zu meiner Watchlist. Da werde ich auch mal Unternehmen jetzt rauspicken für einen Nachkauf, die vielleicht schon richtig gut gelaufen sind, die aber trotzdem attraktiv sein könnten, weil ich glaube, dass das Wachstum nochmal anzieht, etc. PP. Also, lieber Sebastian, wie gehen wir mit Buchverlusten um? Ich persönlich habe das immer gesehen als Indikator, dass ich mich nicht wohlfühle mit der Aktie. Ja, deswegen Buchverluste sind für mich da auch, um realisiert zu werden, um vielleicht am Ende des Jahres auch mal Gewinne irgendwo mitzunehmen, Gegner zu verrechnen. Und nachkaufen, ja, ab 15, 20% im Minus, aber dafür haben wir natürlich auch hier den Depotrückblick. Da wird einem dann immer gleich mal kurz so, oh ja, hier könnte man ja vielleicht einmal nachkaufen. So, Monolog beendet. Ich reagiere jetzt mal hier mit Zoom mit einem Ballon und jetzt bist du dran, Marcel.
Ja, also genau, wie gehe ich mit Buchverlusten um? Also wenn ich überzeugt, also ich verstehe den Punkt, wenn man sieht, die Aktie rutscht ins Minus, ist ja die Angst eher da, habe ich was übersehen. Ja, also ist was in meiner Analyse falsch gelaufen, wo ich sage, ah Mist, 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 es könnte jetzt vielleicht nur ja, noch weiter runtergehen. Ne? Das ist natürlich dann immer relativ schnell wieder weg, wenn man einfach wirklich diese Investmentthese nochmal wiederholt, sagt so, Mensch, warum habe ich es gekauft? Ach ja, genau, weil die These da und dahin führt. Und dann bin ich wieder bestärkt. Ja, um das jetzt mal in die Beispiele zu machen, zum Beispiel bei Stowe hat er wahrscheinlich gekauft, weil ja die Dämmung ist nach wie vor ein Thema, ne? Die Gebäude werden und müssen restauriert werden, müssen energieeffizienter arbeiten und deswegen wird auch die Nachfrage nach den Produkten von Stowe sicherlich gesteigert werden. Mal als Beispiel, ne? Und dann, wenn er das sagt, okay, das passt, ist ein Nachkauf geplant und dann würde ich das genauso machen, wie er es eben selber schreibt, er ist ein Nachkauf geplant. Und wann kaufe ich nach? Naja, das ist natürlich immer eine Frage so ein bisschen nach Strategie. Ich persönlich würde es anhand des Charts ausmachen. Na, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe einen gewissen, ja, entweder wie du manchmal sagst, ja, -20%, zack, kaufe ich, ne, zum Beispiel, da kaufe ich nach, dann kann ich meine Position schön erhöhen. Passt, kann man so machen. Ist natürlich auch mal eine Frage, warum ein Unternehmen dann eben eine Weile so läuft, wie es läuft. Und bei Stowe zum Beispiel ist es so, die Aktie ist super stark eingebrochen. Ja. Jetzt sieht es recht günstig aus, aber ob das jetzt günstig ist, muss man natürlich immer auch, ich sag mal, im Fundamentalen, da bin ich jetzt nicht so tief drin bei Stowe, warum sie so gefallen sind. Da muss man natürlich schauen, ist ein Boden zu beobachten, ist es gerade eine Unterstützung, die vielleicht passt. Ja, ne, also da ist es halt sehr recht volatil und geht immer mal hoch und runter. Daher ist wäre nicht meine Aktie, aber er ist überzeugt, das ist ja okay und ist auch ein solides Geschäftsmodell mit einer absolut nachvollziehbaren Investmentthese. Wenn er überzeugt ist, dann nutzt doch jetzt durchaus auch mal die Chance, da den Nachkauf
Wichtig,
zu wagen.
Sto hat Zahlen vorgebracht
Ja.
und die waren natürlich nicht gut. Also Gewinneinbruch haben
Ja.
sie hier vermeldet. Der Gewinn ging mehr um als um die Hälfte zurück. Aber natürlich bei Zyklikern im Einkauf liegt der Gewinn. Aber
Absolut.
sie haben den Ausblick für das laufende Jahr gesenkt und die Mittelfristziele für 2025 und bis 2027 kassiert. Das wäre für mich schon wieder etwas. Ich bin mir nicht sicher, ob Sto dann in der Lage ist, den Markt zu schlagen, wenn sie sagen, bis 2027 kassieren wir erstmal alles. Aber das muss er natürlich selber wissen.
Genau, ich sehe es genauso. Ich würde die Aktie niemals kaufen. Zykliker sehe den Burggraben nicht. Klar, insgesamt wird es markttechnisch schon stimmen. Das ist keine Frage. Ich meine, jetzt sind gerade die Zinsen hoch. Ne? Wir sehen es ja überall, gebaut wird relativ wenig. Wir haben es statistisch vom Statista gesehen. Die Bundesregierung wird es nicht schaffen, diese Gebäudeziele zu erreichen. Ist ja auch klar, wird die nächsten Jahre auch genauso eintreffen, weil die Zinsen ja immer noch hoch sind. Und deswegen wird auch natürlich in der Investmentthese dahingehend natürlich die Bremse drin sitzen, auch für Stowe. Aber Um mal noch die anderen kurz mitzunehmen, auch bei Gesco, was übrigens kein Versicherer ist, sondern eine Industriegruppe mit dem Schwerpunkt mittelständische Prozesstechnologie.
Ach
Hier geht es
so.
so ein bisschen, genau, also hast du jetzt, glaube ich, verwechselt mit dem, also nicht schlimm, hieß ja, glaube ich, ähnlich sogar, ne? Die US-amerikanische Versicherer, der, glaube ich, sogar zu Berkshire
Ja, zu
Hathaway gehört.
Berkshire, ja.
Genau. Und die Gesco-Gruppe ist dann eben im Prinzip mit sehr vielen Tochterunternehmen vertreten in der Industrie. Ja, wo man sicherlich, wenn man die Produkte irgendwo kennt, ne, ist auch in der ja, Medizin und Co. mit dabei, also recht breit aufgestellt. Und wenn man sich da irgendwo mit wiederfindet, ist das nachvollziehbar. Aber auch die haben natürlich die gewisse Zyklik, die man eben da auch erwarten kann. Und da ja gerade die deutsche Wirtschaft auch nicht so läuft, gibt es da sicherlich auch die ein oder anderen Bremsen. Die Aktie ist auch stark runtergekommen, wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen wie bei Stowe. Für mich auch ein absolutes No-Go, wobei auf dem Niveau schon fast wieder günstig aussieht, aber eben nur aussieht, muss man auch wieder überzeugt sein. Würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht nachkaufen, selbst wenn ich überzeugt wäre, weil das mir hier so eine Art fallendes Messer mit zu hoher Dynamik ist. Und um den letzten Deutschen davon noch mitzubringen aus dieser Geschichte, ist Funkwerk. Funkwerk ist so ein bisschen der, ja,
Bahntechnik aus
Kommunikations,
Thüringen.
genau, Funkwerkgruppe, also sprich
Oh
Spezialist
nee.
für Kommunikation, Sicherheit und Prozesse. Also auch die Deutsche Bahn ist da zum Beispiel Kunde, aber auch Flughäfen, ne, wenn man da so eine gewisse Fahrgastinformation rausgibt. Security Solutions, also alles, was so Kameraüberwachung ist an solchen Standorten wie Bahnhöfen und so weiter. Also all das, ich glaube, das ist so vom Produkt her oder vom Geschäftsmodell noch als finde ich, von den dreien am sinnigsten. Aber gut, darum ging es ja eigentlich auch nicht. Trotzdem vielleicht mal das mal so mitzunehmen. Auch die Aktie ist jetzt zuletzt wieder ein bisschen in Schwung gekommen, aber war eben auch sehr tief. Hier würde ich sagen, immerhin bei 17,5 eine schöne Unterstützung gewesen, die jetzt auch immer noch relativ nah ist, ne? Deswegen kann man hier vielleicht am ehesten noch nachkaufen. Rundherum, ich gehe auch stumpf mit, wenn ein Unternehmen, ich bin überzeugt, fällt und fällt und fällt, kann es auch mal bis zu 90% minus mitgehen. Da lebe ich dann damit, das ist halt so. Wenn ich vorher keinen Grund habe zum Aussteigen, dann, na klar, irgendwann ist dann auch die Position zu klein. Das sind ein paar wenige Positionen im Depot, die dann eben mal so richtig schief laufen. Dann irgendwann realisiere ich mal, wenn ich merke, das scheint dann doch nicht mehr zu passen. Ne? Man hat falsch analysiert. Ansonsten kaufe ich auch eher nach, wenn es dann so 20, 25% Miete sind, kann ich da auch mal gut nachkaufen. Habe ich auch schon öfter gemacht. Und deswegen ist das so mein Verfahren dahinter, wie ich dann mit Buchverlusten eben umgehe. T. Rowe Price Group übrigens behalte ich, weil, ja, einfach schon aus dem Grund, dass jetzt natürlich die Börsen langsam wieder steigen. Ja, plötzlich wird dann auch wieder Geld, wieder ein bisschen mehr in den Taschen sein bei den Leuten,
Ja, und
weil
die Leute
auch.
wollen wieder mehr investieren, wenn die Zinsen
Ja, sie
sinken.
können. Und sie können endlich auch wieder mehr investieren, weil natürlich, wenn die Wirtschaft dann auch wieder ein bisschen besser läuft, ist auch wieder mehr Geld beim Verbraucher. Die werden also nicht nur mehr konsumieren, sondern eben auch wieder mehr weglegen können. Und da kommen eben dann die Strategien von ganz alleine eigentlich, wegen der Pensionsfonds, die sie eben verwalten. Schon alleine dadurch kommt natürlich mehr Geld da rein. Und deswegen sehe ich T. Rowe Price Group eher gerade nur peripher im Problem. Also, nee, temporär, Entschuldigung, temporär ja, ins. In einem Problem, was aber bald, ich sag mal, relativ schnell gelöst sein sollte. Ja, Philipp, ist was dabei für unser Wikifolio heute hier? Also mal abgesehen von denen, die schon drin sind, ne? Nvidia ist, glaube ich, schon drin.
Ja, Nvidia ist drin. Ich glaube heute eher nicht, oder?
Hier ist auch noch nicht viel gefunden, ne? Also was jetzt irgendwie zu unserer Liste passt, denke ich,
Dann
können wir
Tenbagger der
weitergehen.
Woche. Skippen wir. Haben wir die Woche keinen?
Habe ich keinen. Ich habe zwar länger gesucht, aber ich bin der Meinung, wir sollten auch nicht auf Krampf einen
Nö.
raussuchen. Wie gesagt, ich habe wirklich eine Weile geschaut, aber dachte mir so, na, es muss schon Hand und Fuß haben und wir wollen ja auch keinen Unsinn
Sehr gut.
erzählen. Und deswegen lassen wir das heute mal weg.
Dann kommen wir zu meinem Top der Woche und mein Top der Woche ist Bertelsmann. Und jetzt werden einige sagen, hä, was will man denn mit Bertelsmann? Aber Respekt für diese gesamten Investitionen, die sie tätigen. Sie wandeln sich ja gerade komplett, also vom Verlag sozusagen gehen sie in ganz neue Geschäftsbereiche und das mit Erfolg. Und erstmals in der Firmengeschichte, und das wusste ich persönlich nicht, Marcel, hat der deutsche Medienriese mehr Umsatz in den USA erzielt als im Heimatmarkt. Wusstest du das? Also hier in Deutschland.
Nee, wusste ich nicht.
Genau,
Tatsächlich.
also mehr als die Hälfte der investierten Mittel fließen in die USA, sagt der CEO Rabe. Die meisten Gelder gehen in das wachsende Musikgeschäft von BMG, die Buchtochter Penguin Random House, den Dienstleister Avato und das Education Group genannte Bildungsgeschäft, die allesamt in den USA besonders stark vertreten sind. Ich finde es klasse, deswegen kurz und knapp mein Top der Woche, Bertelsmann.
Sehr gut. Mein Top der Woche ist die Überarbeitung des Rentenpakets seitens der Ampel. Und man kann ja viel kritisieren. Und heute möchte ich mal ein bisschen Lob da lassen, zumindest wenn das so kommt, wie es jetzt hier so gedacht oder geplant ist. Denn laut FAZ könnte die Regierung schon in der kommenden Woche einen Gesetzentwurf vorlegen. Darin soll es um die private Altersvorsorge gehen, die eben so ein bisschen mehr auf dem, wie schon Private sagt, also sprich mehr gefördert werden könnte. Und das ist für Angestellte natürlich sehr, sehr spannend, denn es soll so in etwa aussehen, vergleichbar mit der US-Altersvorsorge. Die haben dort ein Depot, ne, wo man da nicht so schnell rankommt, wo es man im Prinzip schon einen Teil seines Lohns quasi direkt in den Markt schieben kann, entweder in Einzelaktien, auch in ETFs natürlich oder auch in ganz klassischen Fonds. Und dann wird es aber eben nicht vom versteuerten Einkommen erst bezahlt, sondern eben von dem, noch vor der Versteuerung. Und das finde ich ziemlich gut. Das löst einige Probleme. Gerade auch bei der Riester-Rente gibt es ja nicht, es ist ja nicht für, also für die meisten ist es eigentlich nicht wirklich sinnig im Vergleich zum ETF-Sparen. Und ja, insofern ist das eine schöne Ergänzung zur gesetzlichen Rentenversicherung, die natürlich nicht entweder oder, sondern das ist natürlich eine Ergänzung. Und der Teil des Lohns, wie gesagt, wird dann direkt angelegt, unversteuert vorher und die Sparleistung wird dort eben vom Staat bezuschusst bzw. steuerlich besser gestellt als jetzt andere Investitionen. Insofern ETFs, Aktienfonds, die damit drin sind, die Verlustrisiken werden dadurch minimiert, dass eben ein größerer Zeitraum da ist. Ja, also wenn man da jetzt nicht, also man hat ja meistens mehrere Jahre, die man dann eben, bevor man da rankommt und dann die Versteuerung natürlich erst im Alter bei der Entnahme aus diesem persönlichen Depot. Mich würde das sehr freuen, weil ich das als eine echte signifikante Verbesserung für die Rentenversicherung sehe, gerade auch im Privaten, weil die Leute müssen ein bisschen, also viele, die es jetzt nicht unsere Zuhörer sind oder ne, die da jetzt eh schon viel machen, für die ist es vielleicht gar nicht so interessant, aber für alle diejenigen, die da noch nichts machen, und da gibt es leider sehr, sehr viele, die dann wieder sich stören daran, dass eine gesetzliche Rentenversicherung einfach nicht genug leistet, was natürlich auch logisch ist, mathematisch logisch ist. Und deswegen tolle Sache, wenn hier so der Staat ein bisschen hilft und ein bisschen in die Richtung schubst. Und man kann nicht viel falsch machen, wenn es einfach die klassischen ETFs sind. Und dann denke ich, ist das ein würdiger Top der Woche. Ich hoffe nur, dass es auch so kommt. Klar.
Wird spannend. Wir hatten ja, ich glaube, vor 2, 3 Wochen auch schon mal drüber berichtet. Mein Flop der Woche ist: Deutsche Unternehmen verzeichnen Rekordschäden durch Cyberangriffe. Und das zeigt mir, das ist für mich auch hier nochmal so ein Megatrend. Ich bin froh, mit CrowdStrike hier investiert zu sein. Die meisten Angriffe auf deutsche Unternehmen stammen aus den Reihen der organisierten Kriminalität und ausländischer Geheimdienste, vor allem aus China. Und jetzt halte dich fest, Marcel: In den vergangenen 12 Monaten gab es Schäden in Höhe von 267 Milliarden Euro. Das ist ja eine Summe. Das ist ja Wahnsinn. Damit könnte man viele Probleme hier lösen. Und unfassbar. Man könnte die Bildung aller Menschen in Deutschland vorantreiben. Es wäre Wahnsinn. Also was man mit diesem Geld einfach machen könnte.
Ja.
Unfassbar.
Ja, also
Also
für
ja,
267, das ist ja die Hälfte des
es
Haushalts.
soll. Es sollte auf jeden Fall ein Investment in jedem aktiven Portfolio sein, ein Investment in Cyber Securities.
Ja, genau, da kann man ja auch nicht breit. Also, ich bin der Meinung, dass das ein, ich sag mal, ein Sektor ist, den man durchaus auch mit mehreren spielen kann, wenn man sagt, ich will jetzt nicht den ETF speziell, weil es so glasklar, dass diese Unternehmen dort erfolgreich sein werden in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Du musst dir aber mal überlegen, wie groß der TAM sein muss, wenn alleine in Deutschland 267 Milliarden Schulden sind, Schulden, Schäden sind. Wenn man das mal hochrechnet, hätten die alle ordentlich investiert in die richtige, ja, in die richtige Software, wäre auf der anderen Seite viel mehr Gewinn übrig geblieben für diese Firmen, weil die gar nicht so viel bezahlt hätten. Und gleichzeitig sieht man erstmal, was also weltweit für ein riesen Markt ist. Deswegen mache ich mir da so
Wahnsinn.
null Sorgen, wenn es um Cyber-Security-Aktien geht. Ich glaube auch relativ egal, wen man da so pickt, alle, die aktuell ordentlich reporten, immer wieder mit Wachstum da auch das darstellen können, macht man, glaube ich, nichts falsch. Wirklich erschreckende Zahlen. Und ja, man kann da auch nicht nur mehr, nicht nur die Bildung voranbringen, sondern auch viel, viel mehr, ne? Mein Flop der Woche, Philipp, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, noch am Dienstag, glaube ich, war das. Als Und da will ich kurz ausholen. Am Montag war es schon so, dass Supermicrocomputer ein bisschen aufgefallen ist, weil die Aktie um 5% zeitweise, um 6, 7% ja, zusammengefallen ist, nachdem ein Shortseller-Bericht veröffentlicht wurde. Das war Dienstag, genau so rum war es. Ne? Also am Dienstag war dieser Shortseller-Bericht von Hindenburg, die da eben einiges kritisierten, was auch schon mal stattgefunden hat. Also die haben ja schon öfter mal so ein bisschen ihre Fühler zum Shorten ausgestreckt. Und nun ging es ja vor allen Dingen auch so ein bisschen um die Buchhaltungspraktiken, die da wohl bei Supermicrocomputer nicht ganz astrein sein sollten. Ich gebe darauf nichts. Immer nach Short-Seller-Attacken. Ich meine, die haben immer ihr gewissen Antrieb. Irgendwo, was sehen sie? Ob das dann auch euch eintritt, ist immer eine andere Frage. Deswegen auf diesen Short-Seller-Attacke generell, muss ich sagen, hätte ich nicht oder würde ich nicht reagieren. Finde ich immer ein bisschen schwierig, weil sonst hätte man, glaube ich, bei jeder Aktie irgendwann mal einen Punkt, wo man verkaufen müsste, nur weil einer irgendwo da was nicht richtig sieht. Aber in dem Falle hat sich am nächsten Tag ja fast schon bestätigt, denn man muss sagen, die Aktie
Unfassbar.
brach zusammen. Es war auch tatsächlich eine Nachricht, die ich so nicht hätte vermutet, denn Supermicrocomputer konnte den oder kann den Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2024, was ja jetzt jüngst abgelaufen war, nicht rechtzeitig liefern. Und das in einer Größe, wie es Supermicrocomputer ist, das darf natürlich nicht passieren. Und Supermicrocomputer ist nicht in der Lage, seinen Jahresbericht innerhalb der vorgeschriebenen Frist ohne unangemessenen Aufwand oder Kosten einzureichen, hieß es in der Mitteilung des Unternehmens. Das Management von Supermicrocomputer benötigt zusätzliche Zeit, um seine Bewertung der Gestaltung und operativen Wirksamkeit seiner internen Kontrollen für die Finanzberichterstattung zum 30. Juni 2024 abzuschließen. Also für mich eine Red Flag. Wir haben vor kurzem über Red Flags gesprochen und Philipp, du hast, glaube ich, auch dieses Wort oder diesen Begriff Red Flag in den Mund genommen und da bin ich ganz, ganz, ganz stark bei dir. Nachdem, wie gesagt, diese Short-Seller-Attacke eigentlich relativ wenig angerichtet hat, weil die Aktie danach eigentlich nur noch ein paar Prozent Minus hatte, ich glaube nur noch 2% Minus war, ist dann das in meinen Augen so eine kleine Bestätigung für diesen Short-Seller-Bericht. Das ist für mich absolut nicht oder gehört sich einfach nicht ins Depot. Sowas möchte ich dann auch nicht drin haben. Ich finde das auch sehr unseriös. Sowas ist auch kein
Ja.
Zufall. Und deswegen habe ich da tatsächlich die Position auch sofort veräußert. Später ging es dann noch deutlich stärker ins Minus. Also, wenn man dann noch ein bisschen mehr gewartet hätte, wären es dann 22 bis später sogar 25% gewesen. Und so habe ich, glaube ich, mit minus 15%, beziehungsweise die Position ist, glaube ich, mit minus 8%, weil ich vorher noch im Plus war, zum Teil, ja, die noch rausgehauen. Darf in meinen Augen nicht passieren. Ist für mich jetzt auch
Nein.
nicht investierbar, egal, weil ich nicht weiß, ob die Zahlen stimmen, die uns hier präsentieren. Das Wachstum und das Ziel, das hat er gesagt gehabt, das bleibt dabei. Also nächstes Jahr sind wir genauso, also noch bei den, wie viel, 30 Milliarden Umsatz. Mag alles sein, mag alles eintreten, aber das Vertrauen dahingehend ist für mich beschädigt, weil ein Unternehmen mit so großen Kennziffern muss natürlich eine Buchhaltung haben, die funktioniert, die auch
Ja.
alles astrein liefert, wie es eigentlich tausende Unternehmen jeden Tag tun. Und das ist auch zuverlässig von Quartal zu Quartal und da darf es daran nicht scheitern, deswegen Red Flag. Und wenn da, ja, wenn, selbst wenn das passt am Ende und die Aktie wieder steigt, ist mir egal, da will ich nicht dabei sein.
Ja, und was heißt, also mal ganz ehrlich, was heißt denn unangemessener Aufwand?
Ja.
Also lächerlich.
Ja,
Also
finde ich auch.
wirklich, wirklich lächerlich. Was nicht lächerlich ist, ist der liebe Stefan von der Consorsbank und der gibt uns jetzt natürlich wie immer seinen Take für die Markteinschätzung. Lieber Stefan, vielen lieben Dank.
Hi, grüßt euch. Ja, was ein Sommer. Unglaublich, oder? Japan sah zwischenzeitlich so aus, als hätte Godzilla wieder zugeschlagen. Und auch in den USA, gerade der VIX über 65, Intraday im Hoch. Wahnsinn, wirklich absoluter Wahnsinn. Aber wenn man einen Tag später drauf geguckt hat, dann wirkt es irgendwie nur noch wie, ja, wie ein schlechter Traum. Also war wirklich ein absoluter Flash-Crash. Es ging ganz, ganz schnell. Seitdem haben sich die Märkte wieder erholt. Wir sehen in vielen Märkten neue Allzeithochs. Interessanterweise nicht bei den glorreichen Sieben. Ich meine, da haben wir ja schon häufiger drüber gesprochen, dass der Bereich wahrscheinlich anfälliger werden wird, einfach aufgrund der Bewertung. Und das scheint jetzt hier zunehmend der Fall zu sein. Auch die Reaktion auf die Quartalszahlen waren ja, ja, ich sag mal, im großen Mittel eher durchwachsen. Wir haben es ja auch jetzt bei Nvidia ganz zuletzt gesehen, dass ab einer gewissen Bewertung offensichtlich gut, nicht mehr gut genug ist, was Quartalszahlen angeht. Aber die Märkte insgesamt laufen weiter. Wie gesagt, neue Höchststände, die Marktbreite nimmt zu, also die Bewegung wird von mehr Aktien jetzt getragen. Und ja, der Blick nach vorne. Wir haben eigentlich jetzt noch so rund 2 Wochen sozusagen klaren Himmel vor uns. Unternehmen kaufen weiter in großem Umfang eigene Aktien zurück. August, September ist so der 2-Monats-Zeitraum, wo die zweitmeisten Aktienrückkäufe im Jahr stattfinden. Das Ganze wird jetzt noch so bis Mitte September laufen. Ab da könnte es rein von der Saisonalität her ein bisschen schwieriger werden, denn die zweite Septemberhälfte ist die schlechteste Zwei-Wochen-Periode des Jahres. Und daran schließt sich dann direkt der Oktober an. Der ist historisch in Wahljahren in den USA eigentlich auch kein guter Monat. Das heißt, kurzfristig, jetzt noch zwei Wochen, sieht es ganz gut aus. Danach sollte man sich auf sechs Wochen ein bisschen Gerumpel nochmal vielleicht einstellen. Aber langfristig oder mittelfristig auch, glaube ich, dass wir uns weiterhin in einem guten Umfeld für Aktien bewegen. Die Wirtschaft wächst weiter, auch in den USA. Sieht es nicht nach einer Rezession aus, nach einer Verlangsamung, ja, aber das war zu erwarten, aber nicht nach einer Rezession. Das geben auch die Arbeitsmarktdaten im Augenblick nicht her. Gleichzeitig haben wir Notenbanken, die jetzt im Wesentlichen global senken, ex-Japan. Der Fed-Put ist wieder da. Ich glaube, das ist etwas, was Jerome Powell auf der Konferenz in Jackson Hole ganz, ganz klar gemacht hat. Auch das dürfte dem Markt helfen und eine gewisse Konfidenz geben. Von daher werden sich wahrscheinlich dann auch die Rücksetzer, die wahrscheinlich kommen, ein Stück weit in Grenzen halten. Also da glaube ich, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, auch in seinem Anlagehorizont, durchaus eine Möglichkeit, dann in die Schwäche rein nochmal selektiv Positionen aufzubauen. Die große Frage, die sich natürlich so ein bisschen stellt, ist, was könnte hier nochmal für erhöhte Volatilität sorgen? Was könnte den Markt hier nochmal so komplett ja, aus der Bahn werfen? Ich glaube, das hat dann tatsächlich auch weiter mit der Fed zu tun. Der Markt hat ja zwischendrin eigentlich erwartet, dass die Fed sogar bis zu 50 Basispunkte senkt im September. Das glauben wir nicht. Wir glauben, wir werden 25 Basispunkte Senkung sehen. Einfach, weil es die Zahlen mehr nicht hergeben. Wenn wir jetzt natürlich nochmal ganz, ganz schlechte Arbeitsmarktdaten kriegen, heute kommen ja auch nochmal welche, also wir nehmen hier am Freitag auf. Das könnte den Call nochmal ändern. Wenn das nicht der Fall ist, gehen wir hier von 25 Basispunkten aus. Was jetzt natürlich ein bisschen schwierig werden könnte, ist, wenn dann gerade wenn jetzt vernünftige Arbeitsmarktzahlen kommen oder nicht wirklich schlechte, die Fed senkt um 25 Basispunkte und wir sehen im Oktober dann deutlich schlechtere Arbeitsmarktzahlen. Das könnte im Zweifel dazu führen, dass der Markt dann nochmal ein bisschen panisch reagiert und sagt so, oh, jetzt ist die Fed doch hinter der Kurve. Es war es ein Fehler, nicht um 50 Basispunkte gesenkt zu haben. Und das nächste Meeting, wo sie senken können, ist erst im November. Das ist für mich so das einzige Risiko, wo der Markt wirklich nochmal so ein kleines bisschen ausflippen könnte. Darüber hinaus sehe ich da tatsächlich nicht so viel, wie gesagt, von der Saisonalität unter anderem ja auch mal abgesehen, die einfach insgesamt für ein bisschen Gegenwind sorgen könnte. Aber wie gesagt, mittel- bis langfristig behalten wir unseren konstruktiven View auf den Markt bei. Small Caps, gerade auch in den USA, sehen ganz interessant aus, aber zunehmend auch in Japan, denn sie haben in Japan, Small Caps haben dort das größte Exposure zu Binnenwirtschaften, deutlich größeres Exposure als zum Beispiel amerikanische oder europäische Small Caps. Das heißt, wenn man hier wirklich auf die Wiedererstarkung, Wiederbelebung der japanischen auch Binnenwirtschaft setzen möchte, sind da Small Caps, glaube ich, auch ganz, ganz interessant. Außerdem sitzen die auf überproportional viel Cash. Das heißt, das Thema Dividendenerhöhung, Aktienrückkäufe könnte auch da nochmal aufkommen. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch erstmal alles Gute und bis bald.
Ja, also auch wieder spannend hier der Ausblick für das kommende oder für die kommenden Monate, muss man ja fast schon sagen. Aber wir schauen, lieber Philipp, auf den August. Der ist jetzt vorüber und nachdem ja ein Crash ausgerufen wurde in diesem Monat, ne? Also das darf man nicht vergessen, vor drei Wochen oder zwei, ich habe es schon wieder vergessen, zeitlich, da ging es ja mal ganz kurz sehr scharf nach unten und alle so, oh mein Gott, Hilfe, da sieht man erstmal wieder, wie verwöhnt der Markt natürlich von den Renditen war, nachdem es hier mal kurzzeitig nach unten ging. Ich bin gespannt, welche Spuren das in deinem, aber auch in meinem Depot hinterlassen haben. Philipp, ja. Zunächst würde mich interessieren, was hast du denn verkauft?
Wir hatten es im Video schon besprochen, das stellen wir auch nochmal in die Shownotes rein. Die ganzen Begründungen findet ihr nämlich dort. Das würde jetzt, glaube ich, zu weit ausholen. Aber verkauft habe ich Iberdrola, L'Oreal und Starbucks. Wie war es denn bei dir?
Ich habe auch ein bisschen was verkauft, und zwar zum einen Accenture, um eine andere Position quasi aufzustocken. Nicht, weil ich nicht überzeugt bin von Accenture. Accenture nach wie vor Top-Investment, wenn man längerfristig da investiert ist, macht man da nichts falsch. Ich habe Gewinne mitgenommen bei FactSet. Ich habe Molina Healthcare vergoldet, weil das auch in sehr kurzer Zeit sehr schöne Renditen waren und ich schon in dem Sektor aufgestellt bin. Deswegen musste ich diese Position nicht länger halten. Wir haben Ähnliches wie bei Supermicrocomputer auch bei B. Riley Financial erlebt. Da ging es dann auch nochmal rasch nach unten. Das habe ich mir dann auch nicht mehr angezogen, diesen Schuh. Und deswegen weg damit, auch wenn die Verluste etwas herber waren. Aber damit kann man dann leben. Ja, Starbucks habe ich auch verkauft, weil der Anstieg zu kurzer Zeit, was soll's, ne? Da kann man auch mal vergolden. Das gleiche gilt für Market Access, wo ich eh bloß getrade oder einen Trade hatte und letzte Woche schon besprochen, Monster Beverage. Ich bin ja nicht, also ich kann es verstehen, warum man die Aktie hat, aber. Sie ist auch erfolgreich und jeder, der sie hat, Chapeau, behalten, alles gut. Aber ich sehe beim besten Willen nicht, warum davon so viel mehr verkauft werden soll. Außer jetzt natürlich die Preiserhöhung. Also werden auch die Zahlen weiter stimmen. Ich bin davon überzeugt auch, dass das Unternehmen weiter wachsen wird. Aber irgendwie passt das nicht so richtig, auch vom Geschäftsmodell her, nicht in mein Depot, weshalb ich diesen Verkauf gern getätigt habe. Hast du Käufe getätigt?
Ja, ich habe einmal gekauft Equinix, dann VP Carry. Equinix hatten wir, glaube ich, letzten Monat schon besprochen. JD Peet's und eine erste Position bei der Nemetschek Group. Wie war es denn bei dir?
Genau, ich habe also am Anfang gleich, wie schon erwähnt, CrowdStrike aufgestockt. Da konnte ich es mir nicht entgehen lassen, gerade auch, wir haben über Cybersecurity gesprochen. Ich habe einen Nachkauf bei Snowflake getätigt, genau im Tief übrigens, also genau dort, wo die Aktie nochmal den Punkt in der Seitwärtsphase hatte. Und das, ja, wird auch nochmal spannend, wie sich die hier so halten. Und dann habe ich noch zwei Unternehmen gekauft, die wir hier mal als Tenbagger der Woche vorgestellt haben. Zum einen Hamilton Insurance. Bin da knapp 5% im Plus aktuell und Sterling Infrastructure ebenfalls mit knapp 5 oder 6% im Plus seit Kauf. Also da möchte ich mit teilhaben an den Wachstumsraten, die sie mitbringen und offensichtlich auch an den Geschäftsmodellen, die in meinen Augen sehr schlüssig sind. Entwicklung, Top und Flop in diesem Monat. Philipp, was war dein absolutes Top?
Mein absolutes Top ist nach dem desaströsen Juli CrowdStrike mit 15,4% im Plus, Universal Music 11,57% und Platz 3, Marcel, halte ich fest, mein Kauf, die Nemetschek Group mit 8,18%, auch jetzt schon hier in den Top 3. Also Hut
Nicht
ab.
schlecht.
Wie war es denn bei dir?
Genau, also bei mir hat PayPal und Vonovia haben so knapp 9,5% zugelegt in diesem Monat. Die C-Limited mit plus 17%. Eine CrowdStrike ähnlich, genau. Da habe ich es nicht ganz aufschlüsseln können, weil ich ja noch nachgekauft habe. Deswegen habe ich das mal den Monat ein bisschen gepasst. Aber du sagtest ja schon, wie sie gelaufen ist. Und ja, dann halt die Depotleichen, die haben ganz schön zugelegt. Digital Turbine und Upstart mit jeweils 50%. Hut ab, sind nicht mehr so deutliche Minus, wie sie mal waren.
Dann drücken wir die Daumen auf deinen nächsten Multibagger. Ich würde mal
Ja.
weitermachen mit meinen Flops. Also, drittletzter Alphabet mit minus 7,62%, Brookfield Asset Management minus 8,33% und Schlusslicht Amazon mit minus 11%. Wie war es denn bei dir?
Ja, bei mir Platz 3, McKesson ist ein Stück weit zurückgekommen nach den Quartalszahlen, ist auch wirklich sehr gut gelaufen, minus 12%, insgesamt trotzdem noch weit im Plus. Redcare Pharmacy hat ein bisschen federn lassen, aber vielleicht jetzt gerade eine schöne Chance zum Einstieg, ohne dass ich jetzt es ja, selber nutzen werde, weil die Position ist groß genug im Depot. Und eXp World ist minus 17,5%, hat nochmal schön federn lassen. Die Top und Flops innerhalb des Depots, Philipp, das steht ganz oben.
Meine Top 3 und wir haben einen neuen auf Platz 3 bei mir. Also ganz oben mit 450% CrowdStrike, dann 250% Constellation Energy und auf Platz 3 mit 181% Broadcom.
Oh, fein. Ja, sehr
Ja,
gut.
ich würde gleich meine Flops hinterher schieben.
Okay.
Drittletzter, Royalty Pharma, minus 8,58%, 5,3%, minus 10% Pep. Und die Universal Music Group mit minus 13%. Aber juckt mich nicht. Würde ich eher nachkaufen. Wie ist es denn bei dir?
Ja, also auf Platz 3 bei den Tops Amazon mit 296%, Apple mit knapp 380% und Nvidia mit 1700% auf dem Niveau wie auch im letzten Monat schon. Bei den Flops ist es so, dass Upstart tatsächlich nicht mehr ganz weit unten ist, sondern hat zumindest noch minus 73%. Wie gesagt, alles keine großen Positionen, nicht so allzu wichtig. eXp World Holdings mit 74% minus und dann Digital Turbine trotz des Anstiegs von 50% immer noch bei minus 94%. Also sieht man erstmal, wie viel es dann benötigt, um mal so ein bisschen aus der Miese rauszukommen und so viel zum Thema durchhalten. Genau, die Depot-Performance steht natürlich in jedem Monat auch im Vordergrund, denn wir müssen uns natürlich messen lassen, was wir hier auch tun, dass es auch irgendwo was bringt.
Bei mir waren es unglaubliche 3,96%. Aber da sieht man natürlich auch wieder diesen Effekt, wenn CrowdStrike dann wieder durchzieht, reißt es bei mir immer das ganze Depot mit nach oben. Wie war es denn bei dir?
Ja, auffällig auch bei dir jetzt. Letzten Monat warst du ja auch bei minus 3, glaube ich, irgendwo Prozent, weil, ich sag mal, auch
Ah,
die gut
mehr
gelaufenen
sogar.
Runden 3,4, 3,6 minus.
Minus 4,42.
Genau, und daher weht der Wind, weil die haben sich alle wieder erholt in diesen Crash-Phase und dann ging es halt jetzt wieder nach oben und genau das hast du jetzt als Performance für diesen Monat drinstehen. Also geklettet, muss man sagen, bist du wunderbar durch diese Zeit gekommen. Bei mir waren es jetzt minus 0,6%. Ich glaube, habe es nicht komplett perfekt berechnen können, aber mir ist aufgefallen, dass viele Unternehmen im Depot höher standen als Ende letzten Monats. Aber aufgrund der Währungsschwankungen, die wir gesehen haben beim Dollar-Euro-Kurs, ist hier doch ein Stück weit ja, gedrückt worden. Mit minus 0,6% bin ich da auch total zufrieden, weil ja meine, ja mal, die Top-Positionen sind ja alle ein Stück runtergekommen. Also sprich die, ja, Microsoft, Alphabet, Amazon, ne, die sind ja alle gut federn lassen. Insofern bin ich zufrieden mit den minus 0,6%. Und wie gesagt, ich glaube, dass ja auch die Währungsschwankungen einen durchaus größeren Eindruck oder größere Spuren hinterlassen haben im Depot.
Dazu kommt unser Fonds 1,4% im Plus, der MSCI World 1,85%, der DAX 2,72% und die Nasdaq 100 mit 2,82%. Dividenden gab es auch, Marcel. Ich habe sechs Stück erhalten. Einmal Bud, Procter & Gamble, Realty Income, Novo Nordisk und Royalty Pharma. Wie war es denn bei dir?
Ja, Bud, ASML, Digital Realty Trust, Apple, Marshall McLennan, Accenture, Realty Income, Novo Nordisk, Cencora, Paychex und dann gab es noch einen Air Liquid Spitzenregulierungsausgleich, eine, ja, eine Zahlung von 77 Euro, die ich erhalten habe, weil da Teile der Aktien nach dieser kostenfreien Aktie, da sind mal so ein paar bestimmte Anteile, die
Ja.
werden dann quasi ja, reguliert und deswegen dann ausgeschüttet, weil sie nicht als Kommazahl ausge ja, als Aktien nicht eingebucht werden, ne? Keine Eile.
Verstehe. Kaufkandidaten, wie ist es denn bei dir? Ich muss ehrlich sagen, ich bin noch unschlüssig. Deswegen kann ich jetzt hier noch gar nicht groß was sagen. Aber ich hoffe, bis nächste Woche habe ich hier ein paar Ideen mit dabei, muss ich mir mal die Woche mal Gedanken machen. Wie ist es denn bei dir? Hast du schon konkret einen im Visier?
Also neben dem Unternehmen, was du mal mitgebracht hast, UL Solutions, wo ich keinen Einstieg finde, bin ich tatsächlich auch relativ müde beim Kaufen. Also geht es eher ums Nachkaufen bei der einen oder anderen Stelle, aber auch da jetzt nichts Konkretes zu nennen. Und deswegen ist meine Kaufliste relativ, man muss schon fast sagen, leer. Also ja, vielleicht gibt es da noch schönen Input aus der Community, wo es vielleicht ein paar Sachen gibt, wo so, Mensch, guck doch mal da, hast du vielleicht übersehen, würde ich auch gern
Ja, und
annehmen.
vielleicht, genau, kann unsere Community dir natürlich betreutes Trading hier.
Genau.
Dann,
Investmentidee.
was, ja, dann erzähl du mal, was hast du so als Investmentidee?
Genau, also ich habe eine Aktie, die ich jetzt ja, selber kaufe, wenn oder gekauft habe, und zwar gestern. Die habe ich jetzt extra noch
Oh,
nicht bei den Käufen
mhm.
mit reingenommen, weil ich sie eben jetzt eh vorstelle. Und das war ist das Broadridge Financial Solutions. Und dieses Unternehmen habe ich, wie gesagt, vorgestern, sprich zum 28.08. gekauft. Für mich ein echter Dauerläufer. Was machen Sie? Sie sind also wirklich schon Spezialist im Thema der ganzen Finanzsoftware. Also alles, was darum geht, wie ja, buchhalterische Sachen, aber auch CEOs arbeiten, auch ich sag mal, die ganze Thema Anlage, Asset Management, also all das, wirklich ein riesengroßes Portfolio. Man kann mal auf die Webseite schauen, um da mal wirklich zu sehen, wie viel das ist von Lösungen, die das Leben für das Management eines Unternehmens in Sachen Finanzen so vereinfacht, dass ich hier einen sehr großen Burggraben sehe und diesen auch gern als Aktionär begleiten möchte. Insofern bleibt mir nichts anderes übrig, als diese Aktie zu kaufen, auch längerfristig und die auch zu behalten, kann ich mich ganz gut damit identifizieren.
Bei mir ist es, wir haben im Vorgespräch schon drüber gesprochen, über das Unternehmen, das ist Sixt. Und Sie sagen selber, dieses Jahr soll ein Übergangsjahr werden. Ich finde, die Bewertung ist nicht mehr teuer, Marcel. Und ich glaube, wenn man jetzt hier meint, einzusteigen, ich glaube, die Downside ist nicht mehr wirklich groß. Und ich gehe davon aus, dass sie die Dividende kürzen werden. Die Vorzüge kriegen ja im Moment 8%. Aber selbst wenn man es um die Hälfte kürzt, hätte man immer noch 4%. Und das KGV ist günstig. Deswegen Sixt diese Woche meine Investmentidee. Der Woche die Vorzüge.
Genau, ne, wollte gerade fragen, also manche haben ja die Vorzüge, manche die also sprich Stammaktien, Vorzugsaktien. Der Unterschied ist dahingehend, dass du keine Stimmberechtigung hast bei den Vorzugsaktien, aber dafür halt das Recht auf höhere Dividende. Und ich finde ja, so macht das eigentlich als Kleinanleger auch nur Sinn, ne, dass man da jetzt nicht auf die Stimme großartig hört, sondern eher die Gelder einpackt. Spannende Sache. Nächste Woche gibt es ein Depot-Roast, Philipp, richtig?
Oh ja, auch spannend. Jemand, der kurz vor dem Einstieg ins Berufsleben steht. Also da brauchen wir auch dann eure tatkräftigen Unterstützungen. Marcel, ich bedanke mich jetzt bei dir und drücke uns jetzt endlich mal die Daumen, dass es nächste Woche endlich wieder klappen wird. Und ja, wünsche dir bis dahin jetzt noch alles Gute, erhol dich gut und dann sehen wir uns am Freitag. Also Freitag, späten Abend kommt dann auch erst der Podcast. Und
Ganz
natürlich
genau.
unterstützt uns gerne wie immer mit positiven Feedback, positiven 5 Sternen etc. Nächste Woche habe ich auch mal wieder einen Witz dabei. Versprochen. Also
Oh.
danke dir, Marcel.
Jo, danke auch. Bis bald. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Beachte bitte unseren Disclaimer.